Herzlichen Dank dem Chor. Ich finde, liebe Geschwister, wir haben ja eigentlich uns gerade mit dem, was wir erlebt haben, bis jetzt im Gottesdienst ja schon selbst eine Predigt gesagt. Und als ihr eben so erzähltet, wofür ihr dankbar seid, stellte ich mir die Frage, was soll ich jetzt noch sagen? Ein paar Gedanken habe ich noch. Wir sind ja heute eingeladen, mit diesem Erntedanktag innezuhalten. Innezuhalten und dankbar zu werden. Und der Hintergrund des Erntedankfest ist, finde ich, ein ganz geheimnisvoller Vorgang der Schöpfung. Da legt man eine Kartoffel in den Boden und dann werden daraus 10. Und dann legt man ein Korn irgendwo rein in die Erde und daraus werden 50. Und ein winziges, unscheinbares Samenkorn schafft eine rote Tomate. Das ist ein Geheimnis. Und dieses Geheimnisvolle zwischen Saat und Ernte, das ist der Grund, der Urvorgang. Und dieses Saat und Ernte verbindet Menschen auf der ganzen Welt. Alle, ob Bauer, ob Techniker, Industriearbeiter, alle sind drin in diesem Vorgang. Alle müssen arbeiten und dann essen. Und wir erhalten uns durch diesen Vorgang. Aus 1 wird 10, aus einem kleinen Kern ein ganzer Baum. Und dieses Erntedankfest, das wir heute im Jahr 2019 feiern, ist im Grunde genommen ein Zeichen gegen die Gedankenlosigkeit, mit der wir als moderne Menschen in dieser Selbstverständlichkeit in den Supermarkt gehen und alles haben. Und wenn wir Milch kaufen, dann gibt es ja nicht nur eine Sorte Milch. Da gibt es laktosefreie Milch in 5 verschiedenen Sorten. Da gibt es Milch mit 1% Fett in 5 verschiedenen Sorten. Es gibt sogar Milch mit 3,5% Fett in 5 verschiedenen Sorten. Und dennoch stelle ich mir die Frage, liebe Gemeinde, wie können wir eigentlich angemessen Erntedank feiern? Wie feiert man Erntedank in einem Land, in dem man zu jeder Zeit alles haben kann? Wie feiert man Erntedank in einer Welt, die den Weltraum erobert hat, aber wir nicht in der Lage sind, hier bei uns den Hunger zu stillen von Menschen? Wie feiert man Erntedank in einer Zeit des raschen Wechsels von Themen, von Trends, von Mode, von Technologie? Und wie feiert man Erntedank in einer Zeit, die ja die Frage mit sich bringt, was bringt mir das? Und diese Frage, was bringt mir das, alles funktionalisiert. Die Arbeit, die Freizeit, die Religiosität, selbst Kinder werden heute funktionalisiert mit der Frage, ja, was bringt es uns, wenn wir Kinder haben? Und jeder Feiertag, so finde ich, ist ja auch ein Symbol. Was nützt uns heute ein Erntedankfest, einmal im Jahr gefeiert, wenn wir nicht das ganze Jahr davon profitieren? Was soll das? Es muss doch Auswirkungen haben auf unseren Alltag. Mit anderen Worten, reicht das, dass wir heute eingeladen sind, um in uns zu gehen, innezuhalten, mal rüber nachzudenken, worüber wir dankbar sind? Reicht das für mein Leben? Und vermehrt scheinen Menschen zu spüren, dass es in unserer Welt mit dem rasanten, auch technisch-wissenschaftlichen Errungenschaften, mit dem Ausstoß von immer neuen materiellen Gütern, die das Leben sicherlich angenehm machen, das eigentliche Leben aber zu kurz kommt. Wir lassen uns leben. Ich weiß noch, zwischen Silvester und den ersten 2, 3 Tagen im neuen Jahr, da haben meine Frau und ich überlegt, wir wollen das eigentlich nicht, uns leben lassen im neuen Jahr. Lass uns mal überlegen, was wir tun können, dass wir nicht gelebt werden, so wie im letzten. Wie finden wir heute zu einem Lebensstil, der sowohl mit der beinahe grenzenlosen Fülle aller Möglichkeiten, als auch mit den begrenzten irdischen Ressourcen zurechtkommt? Das ist ja im wahrsten Sinne des Wortes die Gretchenfrage geworden. Und ich bin diesem jungen Mädchen aus Schweden wirklich dankbar. meine, sie wird geradezu Jesus stilisiert, aber es ist ja ihre Frage. Wie können wir so leben, dass wir auf der einen Seite glücklich sind und gleichzeitig unsere Erde erhalten? Das ist eigentlich eine zutiefst christliche Frage. Fragen wir uns, wonach wir uns sehnen, tief in unserer Seele, tief in unserem Herzen, dann ist die Antwort schon lange nach einem nachhaltigen Leben. Und nachhaltig ist mit zukunftsfähig übersetzbar. Wenn wir von Nachhaltigkeit sprechen, denken wir automatisch an die Zukunft. Wenn ich die Zeit finde, gehe ich aus Überzeugung gerne freitags mit. Fridays for Future, ich finde das klasse. Und neulich durfte ich einer von 70.000 sein hier in Hamburg. Und es ist ja eine wunderbare Geschichte. Zum Teil sieht man da ja sehr lustige Plakate. Ich glaube, das war so eine 12er, 13er Stufe. Und die Jungs, die dieses Plakat hielten, ich fand es lustig. Rettet unseren Planeten, denn es ist der einzige, auf dem es Bier gibt. Nun war ich noch nicht so oft auf anderen Planeten, aber ich dachte, ja, das hat was, das stimmt, es ist doch toll. Und ich wurde mir bewusst, nur ein lustiges Plakat hochhalten, also das ist es nicht. Und dann wurde ich tief betroffen von 9 kleinen Kindern, ich denke mal, es war ein Kindergarten. Also die waren in dem Kindergartenalter, zwischen 3 und 6 irgendwie. Und ich hatte den Eindruck, die Kindergärtnerinnen und Kindergärtner mit den Eltern sind mitgegangen und die Kleinen, die hatten auch so ein Schild. Das war viel größer als sie selbst. Und ich dachte, wenn jetzt so ein Windstoß durch die Straßen, dann sind die weg. Und da stand drauf, rettet die Welt, denn wir wollen leben. Die kleinen Burschen. Ich dachte, klasse, wir haben zwar 11:55, aber als ich die sah, dachte ich, es ist noch nicht zu spät. Die haben vielleicht die Dimension noch nicht verstanden, was sie da gemacht haben an dem Freitag. Aber Nachhaltigkeit, zukunftsorientierte Fragen, Schöpfung, das heißt ja, das Leben ist ja kein Faktum, also kein Ereignis, sondern ein Datum. Es ist etwas Gegebenes. Schöpfung heißt, alles, was ich habe, ist nicht meins. Und alles, was ich besitze, ist geborgt für eine bestimmte Zeit, dann gebe ich es ab. Und daher habe ich auch diese Predigt überschrieben mit dem Titel Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens. Und ich möchte 3 Aspekte rausgreifen, ganz kurz zu reflektieren. Wie könnten wir es schaffen, dass Erntedank nicht nur einmal im Jahr im Rahmen des Kirchenjahres gefeiert wird, sondern wie könnte dieser Tag Nachhaltigkeit haben? Dankbarkeit erstens für das Geschenk des Lebens heißt, ich muss meinen Rhythmus erkennen. Das Leben ist ja bestimmt von Rhythmus, von Rhythmen. Das menschliche Leben hat einen Rhythmus. Aufstehen, arbeiten, essen, arbeiten, ruhen, schlafen, aufstehen. Und wir merken, dass wir diesen Rhythmus brauchen. Wir können ja nicht die ganze Zeit schlafen. Ich weiß nicht, 14 Stunden, ne? So vielleicht 16, aber irgendwann wird man wach. Man kann ja auch nicht den ganzen Tag arbeiten. Da muss man zwischendurch mal eine Pause machen. Fenster auf, kleinen Spaziergang und dann geht's weiter. Unser Leben ist bestimmt von Rhythmen. Zwischendurch brauchen wir diese Phasen der Entspannung, dann aber auch wieder des Arbeitens. Das haben uns die Mönche gelehrt. Das Mönchtum. Also es gab ja einen bestimmten Rhythmus. Aufstehen, beten, essen. Arbeiten, beten, essen, arbeiten, beten, schlafen. Aufstehen, beten, essen, arbeiten, beten, essen, arbeiten, beten, schlafen. Jeden Tag. Rhythmus. Und dieser Phasenwechsel, der tut gut. Und dieser Phasenwechsel, der wird uns gegeben im ersten Schöpfungsbericht der Bibel. Da ist von Morgen und Abend die Rede. Es kam der Morgen, es kam der Abend, der Rhythmus kommt, die Zeit wird eingeführt und am 3. Tag das, am 4. Tag das und am 7. Tag ruhte Gott. Unsere Gesellschaft ist eine entrhythmisierte Gesellschaft. Vielleicht auch nötig, bedingt durch die Technologie, durch den Fortschritt, den wir haben. Aber Fabriken arbeiten in 3, in 4 Schichten mittlerweile. Pausen werden nicht mehr eingehalten. Es gibt ja den wunderbaren Pausensnack für zwischendurch. Und Reni räumt den Magen auf. Und während der Arbeitszeit mal so eine Gebetszeit einzulegen, das machen die wenigsten. Den Tag mit einer geistlichen Übung zu beginnen. Fragt man mal Menschen, die im Homeoffice arbeiten, wie es ihnen damit geht, sagen die alle, Stress. Es ist zwar nett, keinen Arbeitsweg mehr zu haben, gerade hier in Hamburg, aber Rhythmus ist das nicht. Wir leben in einer Zeit der Beschleunigung. Alles geht schneller, es ist effektiver, effizienter, gewinnbringender muss es sein. Aber wir brauchen doch den Rhythmus. Es ist biologisch in uns angelegt. Und weil wir keinen Rhythmus finden, weil alles ein erhöhtes Tempo geht, deshalb müssen wir uns abreagieren. Zum Beispiel durch Alkohol. Menschen trinken ja deshalb nicht so viel Alkohol, weil sie so großen Durst haben. Sondern weil man sich irgendwie ruhig stellen möchte oder weil man entspannen möchte dadurch. Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens heißt, die Ausgeglichenheit zwischen Aktion und Kontemplation, zwischen aktivem Tun und Innehalten, sich besinnen. Wir werden als Christen aufgefordert von der Bibel, innezuhalten, unseren Rhythmus zu finden. Wir sollen jeden Tag einmal innehalten, das heißt nachdenken, den Dingen mal hinterherdenken. Nachdenken heißt, ich denke Dingen hinterher, Erlebtes lasse ich Revue passieren, verarbeitend leben. Das ist im tiefsten Kern christliche Botschaft. Und konkret könnte das bedeuten, dass wir neu lernen, in dieser Zeit, in der wir sind, was es heißt, eine Kerze anzumachen, ruhig zu werden, zu meditieren über das, was passiert ist, einen besonderen Ort finden. Das kann ein Gottesdienstraum sein, das kann zu Hause sein, das kann in einem Park sein, wo auch immer. Nachzudenken, Tagebuch zu schreiben. Die jüdische Lebensweisheit oder eine der jüdischen Lebensweisheiten lautet, ja, der Tag fängt am Abend an. Am Abend stellt sich unser Biorhythmus auf Ruhe ein. Also sich bewusst zu machen, ich fange den Tag mit der Ruhephase an. Der Wechsel von Aktion und Kontemplation ist nicht spezifisch christlich. Anthropologisch, es liegt im Menschen. Ohne ihn verliert der Mensch zutiefst Menschliches, nämlich das bewusst leben können. Und diesen Rhythmus finden, das gilt für mich persönlich, für dich, aber ich könnte ja auch dieses übertragen auf das Leben einer Gemeinde. Gibt es eigentlich im Leben von Freikirchlern so etwas wie Rhythmus? Ich betone immer wieder gerne, dass ich die Landeskirchen schätze, gerade die katholische Kirche. Der Rhythmus der katholischen Kirche ist ein anderer als unserer. Die haben einen Rhythmus. Da kann man kräftig feiern zu Karneval, so richtig. Und dann gibt es den Aschermittwoch. Und der läutet eine andere Phase ein. Das ist ein ganz zutiefst bewusstes Handeln. Wie ist das mit eurem Rhythmus hier in Altona? Habt ihr einen Rhythmus? Ich würde sagen, wir im Grindel überlegen gerade noch. Ein bisschen außer Takt im Moment. Da sind so viele Aktionen gewesen und bewusste Phasen der Kontemplation. Uns wurde bewusst auf unserer Freizeit, die wir dieses Jahr im Sommer gemacht haben, wir brauchen mehr diese Phase, wo wir miteinander ins Gespräch kommen und nachdenken. Dankbarkeit als zweites für das Geschenk des Lebens heißt maßvoll leben. Meistens wollen wir mehr, als wir können, nicht? Und die Gefahr ist dabei Oberflächlichkeit. Wir leben viel zu schnell, wir essen viel zu schnell, wir gehen viel zu schnell. Es gibt ja diesen herrlichen Satz, wenn ich gehe, dann gehe ich und wenn ich stehe, dann stehe ich und wenn ich rede, dann rede ich. Aber beim Gehen essen wir schon und beim Essen sind wir schon wieder am Laufen. Ich habe eine wunderbare Übung für mich gefunden, die heißt heute schon gefreut. Ich mache das gerne auch in dem ein oder anderen Seminar mit Leuten, die in sehr hektischen Berufen arbeiten. Heute schon gefreut. Und die Übung lautet so. Du stehst auf, du machst dich fertig, gehst zur Arbeit. Du sitzt in deinem Büro oder an deiner Arbeitsstelle. Und bevor es losgeht, also morgens, frühmorgens um 8 oder um 7, wann man auch immer anfängt zu arbeiten, ist die erste Frage, ich sage mir selber drei Dinge, über die ich mich heute Morgen, der Tag fängt ja erst gerade an, über die ich mich heute Morgen schon gefreut habe. Ich habe heute Morgen geduscht. Und dann habe ich an dieser Schraube gedreht mit dem roten Knöpfchen drauf und da kam warmes Wasser raus. Ist das nicht toll? Wie viele Menschen drehen an einem Knöpfchen und da kommt gar kein Wasser raus? Noch nicht mal warmes, noch nicht mal kaltes. Und dann habe ich in der Küche bei mir gesehen, ich wollte mir einen Kaffee kochen heute Morgen. Es sind Filtertüten da. Ist das nicht herrlich? Stell dir vor, du möchtest morgen einen Kaffee trinken und keine Filtertüten sind da. Und dann bin ich hierher gefahren, habe Radio gehört und das Lieblingslied, was ich gehört, es war wirklich Dire Straits. Heute Morgen im Radio, das wurde nicht von einer Verkehrsdurchsage unterbrochen. Ich habe mich echt gefreut. Und ich habe hier einen Parkplatz gekriegt. Mach die Übung mal. Eine Woche lang. Morgens, worüber hast du dich heute schon gefreut, heißt die Übung. Ich denke, es relativiert sehr viel, wegzukommen von dieser Oberflächlichkeit des Lebens. Maßvoll leben bedeutet in der Konsequenz, in der Reduktion, also in der Entschleunigung zu leben. Früher nannte man das Askese. Und dabei geht es um eine Intensivierung des Lebens durch Verzicht. Im Übermaß verliert sich der Mensch, weniger ist mehr. Das meinte schon Martin Heidegger, der große Philosoph des 19. Jahrhunderts. Er sagte, der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt. Entschleunigung anstelle von Beschleunigung. Und ich denke immer gerne an dieses wunderschöne Wort Eleganz. Eleganz. Kommt vom Lateinischen eligere und es meint weglassen, auswählen. Davon lebt ja die Fotografie, dass man nicht alles fotografiert, sondern nur Ausschnitte oder Details. Schönsten Fotos sind elegante Fotos. Das merken wir in der Architektur. Bauhaus wurde ja jetzt groß gefeiert. Weniger ist mehr in der Architektur. Das merken wir in der Mode. Große Mode packt nicht alles rein, sondern reduziert. Wie kann ich mein Leben reduzieren? Das hat mit Nachhaltigkeit zu tun. Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens heißt maßvoll leben. Und wenn ich das übertrage auf die Gemeinde, dann stellt sich doch die Frage, was ist eigentlich der Kern von Gemeinde? Wozu? Das ist ja eine zielorientierte Frage. Mit welchem Ziel? Wozu ist Gemeinde eigentlich da? Wir tüfteln lange an der Antwort bei uns. Die Frage ist nicht neu. Wozu ist eigentlich die Onkengemeinde da? Ich könnte ja auch fragen, wozu ist eigentlich die Christuskirche da? Und wenn man das mal reduziert, also zielorientiert denkt, dann wird auf einmal klar, was man nicht machen soll. Weil das im Fokus bleibt, was man machen soll. Aber jetzt den Mut zu haben, das eben nicht zu machen, was man nicht machen soll, das ist ja die große Kunst. Also wer diese Frage stellt, des Maßvollen oder des Zielorientierten, der braucht auch den Mut, Nein zu sagen von dem man erkannt hat, dass man es nicht tun soll. Dritter Punkt. Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens heißt, in dauerhaften Beziehungen zu leben. Nachhaltig leben, also zukunftsträchtig zu leben, meint nicht nur den pfleglichen Umgang mit unseren Ressourcen. Da ruht der Fokus drauf. Und ich bin ja sehr überrascht, ich sage das jetzt so, auch wenn das hier aufgenommen wird. Also so ein Markus Söder, ne? Also ich finde das so irre, der auf einmal Bäume umarmt, und den Grünen spielt, der noch vor einem halben Jahr gesagt hat, diese Schulschwänzer alle wieder zurück. Es ist ja irre, dass alle im Moment so ressourcenorientiert denken. Nur ich denke dabei, so richtig es ist, wir müssen auch an uns denken. Dankbarkeit für das Geschenk des Lebens heißt, in dauerhaften Beziehungen leben. Verbindlichkeit und Dauerhaftigkeit in Beziehungen bedeutet, dass wir an der Qualität unserer Beziehungen arbeiten. Gerade in Spannungen, gerade in Konflikten. Ich kenne jetzt die neuesten soziologischen Studien nicht, aber ein Mensch kann ja gar nicht in 20, 25, 30, 40 tiefgehenden Beziehungen leben. Das überfordert uns komplett. Ich glaube, 7 oder 8 Personen, zu denen kann jeder eine tiefgehende Beziehung aufbauen. Ich meine jetzt nicht den Smalltalk mit dem Nachbarn vom übernächsten Haus, sondern tiefgehende Beziehungen. Und wenn ich darüber nachdenke, denke ich nach, müsste ich nicht meinen Beziehungskreis auch reduzieren auf diese Personen, um qualitativ gute Beziehungen zu leben. Junge Leute sind ja aufgefordert, durch diesen ganzen Like-Krempel in Facebook und wo auch immer 1000 Beziehungen zu haben. Und ich habe 1000 Freunde in Facebook, online, aber ich habe keine reellen Freunde. Das ist die große Not der jungen Generation. Und wenn ich eben noch über den Zusammenhang zwischen Aktion und Kontemplation sprach, spreche ich jetzt zum Zusammenhang von Aktion und Relation. Also Relation beschreibt ja die Beziehung. In welcher Relation stehe ich zu anderen? Das Interessante ist, dass Jesus ganz am Anfang seines Wirkens damit begann. Markus 3, Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er erwählt hatte, und sie kamen zu ihm. Und er setzte 12 ein. Also Jesus hatte zu diesen 12 eine tiefergehende Beziehung, nicht zu mehr. Das ist ja ein fataler Irrtum von Christen, dass man denkt, Jesus hatte ja dann auch zu allen so eine tiefe. Nein, er hatte diese 12. Er hat 12 geschafft. Ich weiß gar nicht, ob ich 12 schaffe. Die er bei sich hatte, und dann sendete er sie aus. Und dann kommen die Namen. Da werden die Namen der 12 aufgelistet. Und diese Truppe, diese 12, das war ja so unterschiedlich, das kann man sich ja kaum vorstellen. Tiefgehende Beziehungen. Übertragen auf die Gemeinde könnte das bedeuten, dass wir, wenn wir an Gemeinde denken, oft dazu neigen, sehr viel zu arbeiten oder sehr schnell zu arbeiten in der Gemeinde, auch mit anderen zusammen, aber die Beziehungen gehen flöten. Auch wenn mein Gemeindeleiter da sitzt, ich neige jetzt mehr dazu zu sagen, Leute, lasst uns weniger machen. Lasst uns das Richtige machen. Lasst uns fokussieren auf das, was gut und sinnvoll ist, zielorientiert, aber lasst uns die Beziehungen stärken. Es sind diese 3 Aspekte, die ich heute zum Nachdenken, zum Anregen mitgeben möchte. Wenn wir Erntedank feiern, und ich bin dankbar, dass wir Erntedank im Kirchenjahr haben und dass wir heute uns besinnen können, aber dieser Tag muss Auswirkungen haben auf die anderen 364 Tage auch. Rhythmus finden, maßvoll leben, die Beziehungen stärken, in denen wir sind. Gott segne uns dabei. Amen. Wir hören den Chor.